Radio 3. Das Gespräch.
Wenn die Berliner Pfarrerin Theresa Brückner zu einer Beerdigung unterwegs ist, wenn sie sich etwas zu essen gemacht hat oder wenn sie über Sexismus in der evangelischen Kirche spricht, dann schauen ihr dabei viele Menschen zu. Denn Theresa Brückner ist Deutschlands erste Digitalpfarrerin im Berliner Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Und mit ihren digitalen Videos, Bildern und Texten unter dem Titel Theresa liebt, erreicht sie über 22.000 Menschen in ganz Deutschland.
Gerade wenn ich mich beispielsweise politisch oder gesellschaftskritisch positioniere, dann mache ich das nicht an Tagen, wo ich weiß, ich möchte jetzt Feierabend machen, sondern mache das zu Beginn eines Tages und weiß, ich habe Zeit, an diesem Tag auch darauf zu reagieren. Und das, was mich schon zu Beginn sehr überrascht hat, war, dass ich verhältnismäßig oft Reaktionen dazu bekommen habe und dann eher aus dem fundamentalistischen Raum, dass ich als Frau im Farben nicht zu suchen hätte. Da kommen schon sehr abstruse Sachen. Und das hat mich schon zu Beginn überrascht. Ich kannte das, aber ich hätte nicht gedacht, dass es auch gerade im Digitalen oder auf Social Media dann nochmal so stark ist.
Theresa Brückner, sie ist eine Art menschliches Aushängeschild für die evangelische Landeskirche in Sachen digitale Zukunft und heute mein Gast. Mein Name ist Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen, Theresa Brückner.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Was unterscheidet denn Ihren Tag von dem eines Pfarrers, der keinen digitalen Seelsorgerauftrag hat?
Gute Frage. Also ich glaube, dass sowieso Pfarramt ein ganz unterschiedlicher und vielfältiger Beruf ist. Bei mir geht es viel darum, aber zu schauen, was ist denn aktuell sozusagen auf Social Media los beispielsweise oder was sind digitale Entwicklungen, wie reagiere ich darauf? Aber gerade im Blick auf zum Beispiel das Kirchenjahr bereite ich genauso Gottesdienste oder Andachten vor, die dann auch für Social Media verwendet werden. Aber grundsätzlich ist meine Form der Kommunikation muss schon viel schneller sein und viel mehr auf aktuelle Ereignisse reagieren. Ich erlebe das aber schon als Vorteil, weil die Menschen, die das konsumieren, ja genauso das auch wahrnehmen. Dementsprechend da mit einer kirchlichen Stimme mit reinzugehen, finde ich total wichtig.
Sie veröffentlichen unter dem Namen Theresa liebt. Wie ist denn dieser Name entstanden?
Der ist entstanden, dass ich Social Media zu Beginn einfach vor allem dafür genutzt habe, was ich mag und was mir daran gefällt. Und das habe ich gepostet. Und dann war es der Name, mit dem ich mich auch am meisten wohl gefühlt habe. Und irgendwie passt es auch einfach zum christlichen Glauben, weil es mir vor allem darum geht, Menschen in Nächstenliebe zu begegnen. Und das bedeutet eben auch in Gleichwürdigkeit und in Achtsamkeit. Und da, finde ich, passt der Name gut.
Und nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie aus, was Sie veröffentlichen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich plane immer mal wieder Sachen im Voraus, beispielsweise zu den Feiertagen oder wenn ich weiß, es kommen bestimmte Jahrestage oder ich weiß, es braucht einen bestimmten Anlass für einen Gottesdienst. Und dann schaue ich schon auch, was sind gerade Themen, die in der Gesellschaft gerade vorkommen oder in der Politik und wo ist es da wichtig, noch was zu thematisieren.
Auf welchen Post haben denn Leute mal anders reagiert, als sie das erwartet haben?
Beispielsweise auf ein Gebet, was ich geschrieben habe, und zwar vor allem für mich am Tag, an dem klar war, dass Trump erneut die Wahl gewinnt. Da habe ich morgens auf dem Weg zur Arbeit zu einem Termin ein Gebet geschrieben und das dann als Post veröffentlicht. Vor allem für mich auch, aber auch um eben ein Gebet zu haben, was Menschen auch für sich beten können an ihrem jeweiligen Ort. Und dieser Post, der wurde so oft geteilt, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Also das war ganz spannend, weil das war auch nicht der Plan, sondern ich habe einfach sozusagen meine Sprachlosigkeit und meine Fassungslosigkeit in ein Gebet gepackt und das wurde dann so viel geteilt und hat Menschen eine Sprache gegeben an diesem Tag, an dem es ihm ähnlich ging. Und das fand ich nochmal sehr auch symbolhaft für Social Media, weil das so klassisch ist, dass man kann irgendwie Posts, die gut ankommen, kann man nicht gut planen. Das passiert dann einfach, weil es sozusagen durch Strategien oder Mechanismen passiert, die wir gar nicht selbst so richtig beeinflussen können.
Und ging Ihnen das auch mal mit einem Post so, der sehr viele negative Reaktionen hervorgerufen hat, was Sie so gar nicht erwartet haben?
Naja, ich weiß schon vorher immer oder versuche es abzuschätzen, was da für Sachen kommen können. Und gerade wenn ich mich beispielsweise politisch oder gesellschaftskritisch positioniere, dann mache ich das nicht an Tagen, wo ich weiß, ich möchte jetzt Feierabend machen, sondern mache das zu Beginn eines Tages und weiß, ich habe Zeit, an diesem Tag auch darauf zu reagieren, wenn es beispielsweise um Themen wie die AfD geht. Und das, was mich schon zu Beginn sehr überrascht hat, war, dass ich verhältnismäßig oft Reaktionen dazu bekommen habe und dann eher aus dem fundamentalistischen Raum, dass ich als Frau im Farben nicht zu suchen hätte. Oder dass ich als Frau bestimmte Themen noch nicht ansprechen könnte oder grundsätzlich nicht Pfarrerin sein dürfte oder ähnliches. Also da kommen schon sehr abstruse Sachen. Und das hat mich schon zu Beginn überrascht. Ich kannte das, aber ich hätte nicht gedacht, dass es auch gerade im Digitalen oder auf Social Media dann nochmal so stark ist.
Was kann man denn dagegen haben, dass Sie als Frau Pfarrerin sind?
Na, es gibt so zwei Bibelstellen, da steht, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Und es gibt ja viele Bibelstellen in der Bibel und es ist gerade bei Fundamentalisten oftmals so, dass die sich ganz bestimmt die Bibelstellen raussuchen und dann daraus ein ganzes christliches Weltbild zusammenbauen. Und das eben für sie auch bedeutet, dass es gleichzeitig mit einem Berufsverbot für sie gleichzusetzen ist. Und daher kommt das, das ist sozusagen für Menschen, die gerade im fundamentalistischen Bereich sind, eine ganz schwierige Art und Weise des Umgangs und der Diskriminierung und das auch gar nicht wahrhaben zu wollen, dass es eine Form von Diskriminierung ist, weil sie das als Auftrag sehen von Gott, sich dafür einzusetzen, dass bestimmte Dinge nicht erlaubt seien. Das ist natürlich total schwierig, weil das, was gerade in diesen Gesprächen ganz häufig passiert, ist, dass dann diese Personen mir meinen Glauben absprechen, was dann immer automatisch bedeutet, du glaubst schlecht, du machst es falsch, du kannst dann gar nicht richtig Christin sein, weil du dich ja nicht an diese bestimmten Regeln hältst. Und so funktioniert ja aber Christentum nicht. Also gerade wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass bestimmte Bibelverse manchmal sich widersprechen oder dass auch diese Leute sich nicht an alle Bibelverse halten. Beispielsweise gibt es im Alten Testament einen Bibelvers, da heißt es, man darf keine Kleidung aus zwei unterschiedlichen Stoffen tragen. Also wann machen wir das heutzutage noch in dieser Welt? Und warum wird sich dann sozusagen an diesen einen Bibelvers nicht gehalten, aber die anderen werden dann hochgejazzt dafür, dass man dann davon ausgeht, dass das jetzt sozusagen das Nonplusultra wäre.
Aber das heißt, wenn dann so eine Kritik an Ihrer Person ja eigentlich kommt, dann gehen Sie schon in die Auseinandersetzung.
Ja, aber ich habe gerade im ersten Jahr im Pfarramt ganz viel damit Zeit verbracht, schon klar zu wissen, dass das nicht an sich Kritik an meiner Person ist, sondern es ist immer Kritik an meinem Amt, Kritik an meinem Amtsverständnis, Kritik an mir als Projektionsfläche auch. Also es betrifft mich als Person natürlich für mein Sein, für mein Leben, aber grundsätzlich ist ja das, was ich auf Social Media teile, immer nur ein Teil von dem, wer ich bin. Also sozusagen das auch wirklich zu trennen und ganz klar zu wissen, was teile ich, was ist hier persönlich, was ist aber privat, privates teile ich nicht. Und für viele Menschen ist gerade, also Frauen, die sich öffentlich äußern, schon eine Schwierigkeit. Das ist grundsätzlich ja ein gesellschaftliches Problem, dass dann Frauen da einfach oft schneller negativ dargestellt werden und dann im christlichen Rahmen oder dann gerade von Fundamentalisten dann doch nochmal stärker, dass es für sie dann eine Projektionsfläche ist für all das, was für sie mit ihrem Glauben nicht vereinbar ist. Und das war für mich ein ganz wichtiger Weg, das zu lernen, weil ich damit eine gute Möglichkeit habe, auch einfach diese Sachen gut wegpacken zu können und dass es mich nicht den ganzen Tag beschäftigt. Also Hassnachrichten, damit umgehen zu können, ist ja ein Lernprozess, gerade wenn man sich im Bereich von Social Media bewegt.
Und was haben Sie da für eine Strategie, dann so eine Hassnachricht nicht an sich ranzulassen? Das stelle ich mir schwer vor.
Ja, ist es auch. Und das ist auch wirklich ein Lernprozess. Und spannenderweise merke ich immer, wenn ich überarbeitet bin, merke ich immer daran, dass ich mit Negativkommentaren gerade nicht mehr gut oder souverän umgehen kann. Und meine Herangehensweise daran ist meist, also wenn ich so Hassnachrichten bekomme, mache ich Screenshots oder wenn sie dann strafrechtlich relevant sind, dann auch so rechtssichere Screenshots, sodass sie auch zur Anzeige gebracht werden können. Und ansonsten weiß ich immer an sich, lese ich das durch oder auch manchmal nicht oder gebe es an andere Leute weiter und sage, lass uns mal schauen, ob man hierauf reagieren kann. Aber wenn ich gleich merke, es sind nur Beleidigungen oder es ist eine Möglichkeit, dass da Leute einfach nur ihren Frust ablassen wollen, dann kann ich das mittlerweile wirklich von mir wegschieben und weiß, es geht um die Projektionsfläche. Es geht darum, dass sie ein Problem haben mit Frauen oder ein Problem grundsätzlich mit dem Christentum oder mit der Kirche. Und dass ich natürlich alles durch das Pfarrerinsein irgendwie in mir als Person vereine, ist klar. Aber ich weiß an dieser Stelle, dass sie mich damit nicht persönlich berühren, weil sie mich als Person in diesem Sinne von wie ich bin neben meinem Pfarrerinsein natürlich so gar nicht kennen. Aber das ist eine lang erarbeitete Strategie. Also ich habe da gute Form von Supervision. Das ist so eine Art Coaching gerade im Bereich von diesem Beruf gebraucht, um das einfach gut zu lernen. Und würde es aber sowieso jeder Person empfehlen, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, was man im Pfarramt ja ganz schnell macht.
Das ist also der eine Teil Ihrer Arbeit, dass Sie Videos oder Texte veröffentlichen und mit den Reaktionen darauf umgehen. Und das andere ist aber, dass Sie auch zur Verfügung stehen als Gesprächspartnerin. Alle dürfen mich alles fragen, haben Sie geschrieben. Und wie viele Anfragen kommen denn da in der Woche bei über 22.000 Abonnenten?
Das habe ich nicht genau im Blick, wie viele das sind. Also das sind schon mal mehr, mal weniger, vor allem auch immer im Blick darauf, ob ich was poste oder wie viel ich poste oder wie kontrovers das Thema ist oder wie emotional es eine Person auch berührt. Das ist natürlich immer abhängig von dem Leben der Person. Und das ist ganz unterschiedlich. Ich versuche darauf immer zu reagieren und das in einer guten Zeit zu beantworten, aber mir rutschen da schon auch mal Sachen durch bei so vielen. Aber es gibt immer wieder Leute, die sich dann immer mal wieder melden. Und das ist ganz spannend, wenn ich dann manchmal Nachrichten beantworte, die dann schon ein paar Wochen alt sind, dass Leute dann reagieren mit, ah, ich habe gar nicht mehr gedacht, dass du darauf noch antwortest. Das finde ich immer ganz schön. Gerade Social Media bringt ja mit sich, dass die Leute eine Möglichkeit haben, in einer gefühlten Form von Anonymität zu antworten oder zu schreiben. Und gleichzeitig, denen es wirklich ein Interesse ist, dann zu einer bestimmten Frage was zu stellen, ist ja sowohl meine E-Mail-Adresse als auch meine Handynummer online abrufbar. Das heißt, die melden sich dann auch nochmal auf anderen Wegen. Also von daher, es rutscht eigentlich nichts Wichtiges grundsätzlich durch.
Was ist denn das häufigste Thema, über das die Menschen mit Ihnen sprechen möchten?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde aber schon sagen, dass es seelsorgliche Aspekte sind. Und gerade in den letzten 2 Jahren finde ich, dass das Thema Angst im Blick auf die Gesellschaft, im Blick auf die Veränderungen in der Gesellschaft, im Blick auf das Thema Krieg schon zugenommen hat. Also das sind einfach Themen, die sich natürlich irgendwie mit der Entwicklung und dem Weitergehen in unserer Gesellschaft verändern, aber dass das einfach Themen sind, die gerade ganz viele betreffen. Gerade Familien, und ich habe ja eine Zielgruppe, die einfach auch vor allem weiblich ist und dann auch einfach so mit Mitte, Ende 20, Mitte, Ende 30, obwohl da auch ganz viele, ne, das, wenn ich das so sage, dann sagen immer Leute, aber ich folge dir und bin gar nicht in dieser Zielgruppe. Natürlich ist das immer ganz unterschiedlich und bewegt sich, aber gerade in dieser Zielgruppe ist das schon stark. Also gerade bei jungen Familien ist das ein totales Thema, dass man sich vor 10 Jahren beispielsweise bei einer Kinderplanung noch nicht Gedanken gemacht hat, was bedeuten denn jetzt eigentlich die eventuell eintreffenden Kriegsauswirkungen für uns. Das ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema, was jetzt aber natürlich viele betrifft und viele auch beschäftigt.
Wie grenzen Sie sich denn da ab? Also Sie haben irgendwo mal gesagt im Instagram, das ist Ihr digitales Pfarrhaus. Im Prinzip kann da ja jederzeit jemand zu Ihnen kommen. Wo machen Sie oder wie können Sie da auch mal eine Tür zumachen?
Na, eigentlich finde ich, ist es auf Instagram sogar noch ganz leicht oder auf Social Media grundsätzlich, weil man ja bewusst auswählt, was man teilt. Also ich fand das total hilfreich, weil ich mir vorher schon bewusst war, was möchte ich von mir preisgeben und was nicht, schon vorm Pfarramt.
Mir geht es jetzt gar nicht darum, was Sie sozusagen posten, sondern die Anfragen, die dann kommen, wenn die Leute Sie sogar auf dem Handy anrufen können.
Ja, also na, ich habe für mich ganz klare Arbeitszeiten. Und für mich ist es eigentlich auch ziemlich gut, weil ich im Blick gerade auf meine Kinder da schon sehr darauf achte, mein Handy nicht die ganze Zeit dabei zu haben und das abends wegzupacken. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich versuche das strenger durchzuhalten, als es sich die Kinder wünschen. Das ist irgendwie ja auch nochmal so ein Punkt, aber ich packe das dann einfach weg. Das ist ja auch ganz wichtig für mich, um mich abgrenzen zu können. Also dann da nicht mehr irgendwie um 23 Uhr nochmal reinzuschauen, ist halt ein ganz wichtiger Punkt, um dann auch selbst Feierabend und Pause machen zu können.
Die Online-Seelsorge, haben Sie mal gesagt, funktioniert nur über Authentizität, also über Wahrhaftigkeit, über Echtheit. Und wenn Sie jetzt als Pfarrerin davon erzählen, wie Sie Ihr Leben im Glauben gestalten, was posten Sie denn dann, wenn Sie mal eine Phase mit Glaubenszweifeln haben?
Auch das, weil ich finde, Glauben ohne Zweifel kann kein vollständiger Glauben sein. Also weil in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Und genauso ist es im Glauben. Das ist ja keine lineare, sich immer weiter und mehr entwickelnde Bewegung, sondern das ist was, was von Phasen durchzogen ist, davon, dass es auch Täler gibt. Und ich finde gerade die Psalmen in der Bibel beschreiben das ja ganz toll, dass da Menschen auch diese Zweifel und diese Glaubenskrisen mit Gott hatten. Und genau das gehört auch dazu. Ich finde, das ist auch wichtig, das immer wieder zu thematisieren und auch zu thematisieren, dass auch ich als Pfarrerin nicht auf alles eine Antwort habe und dass auch ich zweifle und mir nicht sicher bin, was das Ganze jetzt hier eigentlich soll.
Was ist denn das Beglückendste an Ihrer Tätigkeit als Digitalpfarrerin?
Ich glaube, am glücklichsten macht mich, wenn Menschen mir schreiben, ich habe Kirche ganz anders erlebt und Glauben und die Art, wie du das jetzt hier zeigst, die lässt mich nochmal nachdenken oder mich da nochmal neu hinterfragen und meinen Glauben auch.
Sie haben, wie alle unsere Gäste, in das Gespräch auf Radio 3 Musik mitgebracht, die Ihnen etwas bedeutet, und zwar Landunter von Herbert Grönemeyer. Warum dieses Lied? Was bedeutet Ihnen das?
Ja, das Lied ist für mich total mit Kindheitserinnerungen verbunden. Also wir haben das früher zu Hause gehört, meine Eltern haben das gehört. Und dann ist das so in meiner Playlist geblieben und ist es auch immer noch, weil ich finde, dass das ein ganz schöner Text darüber ist und ein Lied und gleichzeitig so mit der Melodie und dem und der ganzen Musik, wo es darum geht, wie schwer es manchmal ist, im Sturm weiterzugehen und weiterzukommen und wie es aber ist, da Lichtpunkte zu haben und zu wissen, es gibt aber Hoffnung und da ist irgendwie Licht am Ende und Land in Sicht. Ich liebe diesen Song deshalb sehr.
Der Wind steht schief, die Luft aus Eis, die Möwen keuchen stur. Elemente duellieren sich, du hältst mich auf Kurs. Hab keine Angst vom Untergehen. Geschlägt ins Gesicht. Ich kämpf mich durch zum Horizont. Denn dort treff ich dich. Geleite mich heim.
Land unter von Herbert Grönemeyer, der Musikwunsch von meinem Gast hier im Gespräch auf Radio 3. Theresa Brückner ist hier. Sie ist Pfarrerin im Berliner Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg in Berlin und die erste Digitalpfarrerin Deutschlands. Gibt es da inzwischen eigentlich noch andere oder sind Sie so die erste und einzige Digitalpfarrerin in Deutschland?
Es gibt mittlerweile eigentlich schon noch mehr. Da bin ich auch echt froh, weil das dann Stück für Stück gewachsen ist, dass da mehr Stellenanteile für Pfarrpersonen dann noch mit zur Verfügung gestellt wurden. Und das war gerade vor der Corona-Pandemie war das ganz wichtig, dass das dann immer mehr gewachsen ist, weil da ja das ein ganz starker Schwerpunkt wurde und dass da ganz wichtig war, dass schon Leute da waren.
Darüber können wir vielleicht später noch sprechen. Ich wollte Sie noch fragen, zu dem Lied, das Sie sich gewünscht haben, haben Sie gesagt, dass Ihre Eltern das gerne gehört haben? Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, oder? Weil sonst so als Jugendliche hört man dann ja eher die Musik gerne, die die Eltern nicht hören. Bei Ihnen war das anders. Warum?
Das hat sich, glaube ich, vermischt. Also meine Eltern hören auch genügend Musik, die ich nicht gerne höre. Aber es hat sich schon bei einigen Punkten vermischt. Und gerade so als die Herbert Grönemeyer Alben dann rauskam, das hat schon viel gemacht mit uns als Familie. Ich glaube, dass es auch immer ein Punkt ist, also ich bin in der ehemaligen DDR geboren und dass als Familie wir schon nochmal eine andere Geschichte haben und einen Hintergrund als vielleicht andere Familien. Ich glaube, dass das viel ausgemacht hat für uns als, wie finden wir uns dann auch irgendwie in der Konstellation und in neuen Konstellationen und dann gerade irgendwie in dieser Welt und da haben bestimmte Dinge uns schon verbunden und Musik war immer ein Teil, also wir haben auch viel musiziert zusammen.
Welches Instrument haben Sie da gespielt?
Ich spiele Klavier und ich habe vor allem aber auch gesungen.
Und da haben Sie dann ja so Wohnzimmerkonzerte gemacht mit Ihrer Familie?
Ja, wir haben im Gottesdienst immer gerne Musik gemacht. Also das war so ein Klassiker, dass wir im Gottesdienst dann Musik mitgemacht haben oder gerade an dem zweiten Weihnachtsfeiertag, was ja auch so ein klassischer Gottesdienst ist, wo es oft um Musik geht. Und ansonsten haben wir auch gerne zu Hause Musik gemacht, wenn dafür irgendwie Zeit war. Ja, das war irgendwie immer ein Teil von unserem Familienleben.
Das heißt, Sie sind in einer christlichen Familie groß geworden.
Genau.
Der Glaube wurde Ihnen ein bisschen in die Wiege gelegt.
Ja, das
oder?
Auf jeden Fall.
Ja?
Das auf jeden Fall. Und das war gerade für meine Eltern, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade in der ehemaligen DDR. Da war das ja nicht so leicht, christlich zu sein. Und das war schon ein Punkt, der sich dann durch die Zeit mit durchgezogen hat. Und ich habe dann aber schon im Alter von 13, 14 in einem Jugendcamp für mich nochmal gemerkt, dass das auch was ist, was mir was bedeutet. Also es ist ja meist so was, wo man so mit aufwächst und dann ist man an so einem Punkt, dass man sich überlegt, was bedeutet das eigentlich für mich und was von dem, was mir meine Eltern vorgelebt haben, möchte ich übernehmen oder wo fühle ich mich auch irgendwie gar nicht wohl mit. Und das war dann schon nochmal eine eigene Entscheidung und das hat viel mit mir gemacht. Ich finde, das verbindet uns auch bis jetzt. Also gerade so im Zusammenhang mit, wir haben als Familie auch einiges an Sterbebegleitung innerhalb der Familie schon durch und da irgendwie gemeinsam zu glauben, ist eine ganz andere Stärke. Das macht ganz viel Hoffnung und dann auch gemeinsames Begleiten in so einer Phase.
Wo sind Sie aufgewachsen oder in welcher Gemeinde waren Sie da aktiv?
Ich bin in Berlin aufgewachsen, in Nordberlin, in Pankow und war dort sowohl in der landeskirchlichen Gemeinde als auch in der Stadtmissionsgemeinde. Und das ist eine ganz tolle Mischung, weil das da eine Doppelprägung war aus so ganz klassischen Dingen und Gottesdienstsystemen, die sich mir so gar nicht erschlossen haben. und die ich dann erst irgendwie Stück für Stück später auf dem Weg zur Pfarrerin verstanden habe oder manchmal auch noch immer verstehe. Und so.
Was zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, warum sind da liturgische Teile drin in der Sprache, die ich nicht verstanden habe als Kind? So das Kyrie ist ja griechisch und dann hat man immer noch mal so lateinische Elemente drin. Die Gesangbuchlieder sind ja zum Teil überhaupt nicht verständlich. Ich finde, wenn das gerade man so als Kind hört, ist das was, was man nicht nachvollziehen kann oder nicht versteht, weil man die Sprache ja so auch gar nicht spricht. Und das, so warum ist ein Gottesdienst so aufgebaut, wie er da gefeiert wird, hat sich mir erst später erschlossen. Und gleichzeitig war in der Stadtmission das aber auch immer so, dass ein Gottesdienst dort viel freier gefeiert wurde, mit ganz anderen Liedern auch, mit einer anderen Sprache. Das hat mir schon gerade im Blick auf eine Entwicklung in meinem Glauben sehr viel gegeben.
Sie sagen über sich selber, dass sie ja das Kleidung für sie eine ganz wichtige Rolle spielt, auch schon immer gespielt hat und dass sie vor jedem wichtigen Ereignis in ihrem Leben sorgfältig das Outfit dazu auswählen und dass sie noch genau wissen, haben sie mal gesagt, was sie beim Wechsel auf das Gymnasium anhatten. Was hatten Sie denn da an?
Ja, das ist lustig, da ich erst vor ein paar Tagen drüber nachgedacht im Bus, weil da einfach die Jugendlichen jetzt fast diese Klamotten wieder tragen. Also die Trends kommen ja alle irgendwie wieder, ne? Also so eine Schlaghose, ein weißes Shirt und die Marke nenne ich jetzt nicht und dazu noch so einen Fischerhut und noch so eine Tattoo-Kette. Also es ist schon wirklich, ja, das war total prägend, weil für mich das irgendwie so ein Punkt ist, dass das immer ein Teil von mir ist, zu überlegen, was ziehe ich an, worin fühle ich mich vor allem auch wohl? Irgendwie ja sowohl als, wie zeigt es eine Form von meiner Persönlichkeit, als auch, wie ist es auch eine Form von Schutz für mich, da irgendwie nicht bestimmte Dinge zu zeigen, die ich vielleicht gerade gar nicht zeigen möchte von mir.
Mhm. Und was war das für ein Gefühl für Sie damals, aufs Gymnasium zu kommen, wenn Sie das so als so einen wichtigen Moment in Ihrem Leben erinnern?
Eine totale Aufregung. Eine neue Klasse, ein neues Klassengefüge, ein neues System. Dann finde ich, ist es ja auch immer ein Punkt, also so gerade meine Eltern haben beide nicht Abitur gemacht. Was bedeutet das auch für mich fürs Gymnasium? Was bedeutet das für mich dann einfach auch dann bestimmte Dinge zu lernen, von denen ich noch gar nicht wusste, was auf mich zukommt? Ein Glück, von allen hatte man gehört, das erste halbe Jahr, das Probehalbjahr ist einfach sehr hart. Das heißt, es war auch viel mit Angst verbunden. Und dann ist es natürlich immer noch mal so ein Punkt, ne, christlich sozialisiert zu sein. In einer Stadt wie Berlin ist ja auch nicht immer unbedingt was, wo man dann als Jugendliche denkt, oh, das ist was, was mich jetzt besonders cool dastehen lässt, sondern eher was, wo man sich fragt, inwieweit möchte ich das preisgeben oder kann ich es vielleicht auch.
Hm. Haben Ihre Eltern Sie da unterstützt bei dem Weg aufs Gymnasium?
Ja, na klar. Die haben das sehr unterstützt und für die war das ganz wichtig. Ich habe erst im Nachhinein, gerade einfach Jahre später gemerkt, auch gerade im Blick aufs Studium und auf meinen Studienanfang, was es aber auch bedeutet, einfach aus einer ArbeiterInnenfamilie zu kommen und dann aber diese Wege zu gehen und bei bestimmten Dingen einfach gar nicht die Eltern fragen zu können, was für andere aber total selbstverständlich ist. So Korrekturen von Hausarbeiten beispielsweise. Oder was bedeutet denn eigentlich Immatrikulation? Wie immatrikuliere ich mich denn eigentlich und für was denn eigentlich? Also diese ganzen Fragen, die so für andere Eltern völlig selbstverständlich sind, weil sie damit selbst aufgewachsen sind, die musste ich mir immer erarbeiten. Oder ich erinnere mich auch gern daran, dass ich einfach die ersten Jahre im Studium immer in meinem Ringbuchblock hinten einfach Seiten hatte, wo ich mir Wörter mitgeschrieben habe, die ich nicht verstanden habe. Um nicht öffentlich irgendwie aufzufallen, sondern um sie zu Hause in Ruhe nachzuschlagen oder dann im Internet zu suchen und zu gucken, was bedeutet das und was bedeutet das für mein Studium, wo muss ich das hier mit integrieren und was muss ich eigentlich hier noch lernen, um sozusagen dazuzugehören. Und das ist ein, ich habe mich damals dafür total geschämt. Spannenderweise jetzt rückblickend, natürlich sehe ich das alles und sehe einfach diese ganzen Formen von Klassismus und allem, was da mit drin ist, was mir damals aber gar nicht bewusst war und versuche das jetzt auch immer wieder in meine Arbeit mit zu integrieren.
Das ist das eine sozusagen, Ihre Herkunft aus einer Arbeiterfamilie, Arbeiterinnenfamilie. Auf der anderen Seite, Sie kommen da als religiöse Jugendliche in eine Klasse rein. War das mal Thema?
Also schon dann irgendwann, als ich mich bewusst entschieden habe, so mit 14, dass es für mich irgendwie wichtig ist, das auch mitzuteilen. Und dann weiß ich noch, dass ich so ein T-Shirt getragen habe, auf dem stand das Wort Jesus. Und ich weiß noch, dass mich das super nervös gemacht hat, dann im Schulalltag, im Laufe des Tages. Und als ich aber gemerkt habe, dass meine Klasse, ich war dann da auch schon ein Jahr in der Klasse, in dem Klassengefüge, dass sie darauf gut reagiert haben, dann war es okay. Und dann wussten es irgendwann Stück für Stück auch alle. Und das war dann was völlig angenommen wurde. Und das fand ich ganz schön, dass das nicht hinterfragt wurde. Also manche haben sich lustig gemacht, manchmal aber dann eher so spitzen und nie in der Form, dass es ganz blöd wurde. Das war schon eine gute Erfahrung und ein gutes Learning auch für mich, wo grenze ich mich ab, was ist mir wichtig, was ist mir vielleicht auch nicht so wichtig.
Aber das ist natürlich dann auch ganz schön plakativ, ne? Mit ja. so einem Jesus-T-Shirt.
Ich glaube, das war dann meine Form von, ich will das jetzt nicht jeder Person sagen, sondern dann können es alle einmal Stück für Stück lesen. Und ich habe dann einfach im Laufe der Zeit meine Kalender und Hefte so beklebt, das hat dann schon nochmal was gemacht.
Beklebt?
Mit so aus christlichen Zeitungen ausgeschnitten oder Postkarten oder Sprüche draufgeschrieben oder Bibelverse. Das war ein ganz großes Hobby von mir und das habe ich immer viel gemacht. Damit war das natürlich dann auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sichtbar.
Mhm. Ah ja, das hat sozusagen ihr ganzes Leben bestimmt, ihr Christentum.
Ja, aber dann erst wirklich ab dem Punkt, als ich für mich auch entschieden habe, dass das nicht nur was ist, was ich mit auf den Weg bekommen habe, sondern wo ich mich auch selbst für entscheide. Also das gab schon nochmal einen Punkt, dann mit 14, wo ich gemerkt habe, ich möchte diesen Glauben auch wirklich selbst weiterleben.
Und wie kam es dann zu dem Berufswunsch, Pfarrerin zu werden?
Also das kam vor allem in der Zeit, wo ich dann mit 14, 15 in der Jugendband war. Und da hatten wir eine Zeit lang dann Theologiestudierende aus der Schweiz zu Besuch für eine Woche oder zwei, die mit uns da Gottesdienst gestaltet haben und Alltag gelebt haben. Das hat mich total geprägt, weil ich gesehen habe, ich kannte bis dato eigentlich nur so Pfarrpersonen, die männlich waren und weit von meinem Alter entfernt. Das heißt, für mich war das überhaupt nichts, was ich mir vorstellen konnte. Die waren halt viel jünger und viel näher am normalen Leben dran. Und da habe ich gemerkt, dass ich mir das grundsätzlich echt vorstellen kann, weil ich mir immer gewünscht habe, dass Menschen im Alltag oder in ihrem Leben merken, dass christlicher Glaube etwas ist, was sie begleitet und was ihnen gerade irgendwie in Tiefpunkten des Lebens helfen kann, gerade in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft, wo nicht immer alles leicht ist. Und dann habe ich gedacht, das klingt doch eigentlich ganz schön, ich überlege mal, was ich in diese Richtung mache. Fürs Theologiestudium habe ich mich dann erst kurz vorm Abi entschieden, weil ich auch überlegt hatte, da einfach in diese Richtung Ausbildung oder Ähnliches zu machen. Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass ich nicht genau wusste, was beim Theologiestudium auf mich zukommt, weil das natürlich ein echt herausforderndes Studium ist und ich glaube, da bin ich echt dankbar, dass ich da an vielen Hürden nicht gescheitert bin.
An diesem Berufswunsch, Pfarrerin zu werden, da haben Sie immer wieder mal Zweifel gehabt und Sie haben auch darüber gesagt, dass Sie immer wieder das Gefühl hatten, irgendwie nicht dazu zu gehören. Wer hat Ihnen denn dieses Gefühl gegeben?
Na, ich glaube, ganz viele von diesen Umständen, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Einerseits eine Sprache, die ich nicht verstanden habe, und so Theologensprech, wo ich einfach gedacht habe, das lerne ich niemals. Ich verstehe es auch einfach nicht. Das heißt, ich hatte das Gefühl, man bräuchte schon bestimmte Grundvoraussetzungen, um überhaupt in dieses Studium reinzupassen. Und auch so in klassischen Gottesdiensten hatte ich das Gefühl immer mal wieder. Ich hatte das Gefühl vom Kleidungsstil ganz oft, dass ich so gedacht habe, bei bestimmten Dingen kann oder möchte ich mich gar nicht anpassen.
Inwiefern?
Also beispielsweise hatten wir zu Beginn des Vikariats, also der praktischen Ausbildungsphase zum Pfarramt, dann auch wirklich Gespräche über Nagellack und Lippenstift als Frauen. Und dass das was ist, wo wir uns auch gut überlegen sollten, ob wir das wirklich machen wollen, weil das ja uns in unserer Kompetenz einfach nicht so gut dastehen lassen würde. Das heißt, wir würden damit sozusagen unsere eigene Arbeit abwerten. Aber dass das einfach total sexistisch ist, sondern dass es eigentlich darum geht, dass man Frauen vor allem oftmals danach eher beurteilt, wie sie aussehen, statt zu gucken darauf, was sie können. Das wurde halt da nicht hinterfragt. Und das sind alles Punkte, die ich erst Stück für Stück entwickeln musste. Also ich habe erst Stück für Stück gemerkt, was bedeuten bestimmte Strukturen, in die ich gesellschaftlich auch hineingewachsen war und warum habe ich damit so ein Problem. Und das ist aber etwas, wo wir eigentlich das System hinterfragen müssen und nicht mich.
Die gute Christin ist ungeschminkt.
Genau, solche Dinge beispielsweise. Ja, habe ich auch in meiner Jugend gehört.
Ach echt,
fand
ja?
ich nicht sonderlich schön. Also weil das immer was war, was mir einfach total Spaß gemacht hat und gefallen hat. Und dann grundsätzlich zu sagen, ohne Grund einfach, dass das was wäre, weil man sich ja natürlicher und echter zeigen würde, finde ich halt total schwierig. Grundsätzlich ist das ja so ein Trend, der immer mal wieder, also wie hinterfragen wir grundsätzlich so Frauentrends und was ist eigentlich immer das Ziel hinter diesen Trends dabei? Warum sollen Frauen so oder so oder so sein? Und was ist eigentlich das Ziel dahinter und warum kann man nicht einfach mal gucken, wie sich Personen einfach wohlfühlen? Und zwar egal, ob geschminkt oder ungeschminkt oder in Kleidung, die vielleicht in dem Moment für die eine Person angemessen scheint und für die andere nicht.
Das eine ist sozusagen dann die Institution Kirche, die es Ihnen nicht ganz leicht gemacht hat beim Einstieg in den Beruf. Und auf der anderen Seite, Sie haben es vorhin schon angedeutet, haben Sie in Ihrer Familie auch immer wieder Menschen beim Sterben begleiten müssen, also als Enkelin oder als Nichte oder auch als werdende Mutter, weil sie mehrere Fehlgeburten hatten. Wie haben denn diese Erfahrungen Ihr Gottesbild verändert?
Also ganz stark. Ich finde gerade so die Fehlgeburten, die haben gerade die ersten zwei, die haben mich schon in eine echte Glaubenskrise gestürzt. Und das ist auch was, wo ich erst danach drüber sprechen konnte. Also ich habe die Fehlgeburten auch erst öffentlich gemacht, viele Jahre danach, weil ich immer auch so eine Regel habe, dass ich sage, ich spreche nicht über offene Wunden, sondern über Narben. Das heißt, erst zu einem Zeitpunkt, wo ich auch weiß, es ist okay, wenn mich darauf jemand anspricht. Und das ist was, wo ich natürlich da stand und auch immer noch nicht weiß und sage, Gott, warum? Und ich finde, es gibt viele Momente im Leben, wo ich so, ich führe immer so eine imaginäre Liste in meinem Kopf mit Fragen, wo ich sage, Gott, ich möchte darauf eine Antwort. Ist mir ganz egal, was passiert, aber auf diese bestimmten Dinge brauche ich eine Antwort. Und das ist für mich ein Punkt, da habe ich eine lange Zeit gebraucht, um damit eine Form von Frieden und Weitergehen zu schließen. Und das hat mich dann aber auch gestärkt im Sinne von, dass ich weiß, es können nicht alle Dinge geklärt werden in dieser Welt. Und es gibt nicht auf alles eine Antwort und es wird nicht alles wieder gut. Das war ein schwieriges Learning und gleichzeitig aber auch total hilfreich, um einfach andere Menschen dahingehend zu unterstützen. In dem Prozess selbst hätte mir das überhaupt nicht geholfen, sondern erst im Nachhinein kann ich das natürlich sehen. Und bei den Sterbebegleitungen von den Personen bei uns in der Familie, die schon gestorben sind, das waren auch wirklich schwere Momente. Das waren meist lange Krankheiten. Das heißt, es war absehbar. Ich frage mich immer noch, ob das was ist, was besser ist oder schlechter. Es gibt da irgendwie keine gute Form. Aber auch bei den Sterbefällen, wo die Leute so plötzlich verstorben sind in meiner Familie, es ist immer eine Form von, wie gehen wir da gemeinsam durch? Und ich sage immer, gerade bei Sterbebegleitung oder auch wenn jemand plötzlich verstirbt, das ist wie eine Form von Reise, die man als Familie macht. Die kann man danach niemandem erklären, sondern die macht man als Familie durch. Oder in der Gruppe, je nachdem, wer dabei ist. Und von der Reise kann man danach erzählen, aber die anderen waren nicht dabei. Und das macht ganz viel fürs Familiengefüge, für mein Glauben. Und für mich ist es natürlich eine Hoffnung. Ich glaube daran, dass ich die Person wiedersehe. Das macht für mich sozusagen alles aus. Ohne diese Hoffnung, ohne diese Form von Glauben, würde es mir, glaube ich, total schwer fallen, durch dieses Leben zu gehen.
In einem Ihrer Videos haben Sie über diese Zeit der Trauer gesagt, dass Sie da Gott auch Vorwürfe gemacht haben. Haben Sie das Gefühl gehabt, da in irgendeiner Form eine Antwort bekommen zu haben?
Naja, ich finde, bei Vorwürfen und im Streit gibt es ja jetzt nicht immer nur adäquate Antworten, sondern es ist ja eher so, ich finde, man darf Gott grundsätzlich zu jeder Zeit Vorwürfe machen und da allen Frust und alles Geschimpfe rauslassen, was man möchte, weil ich glaube, wenn es nicht bei Gott sein darf, wo dann? Das ist ja eine Form von Kommunikation, finde ich, die ist ganz wichtig. Das ist, was mir ganz wichtig ist, das auch immer wieder zu sagen, es gibt kein richtiges Beten, sondern das gehört dazu, dass man sich auch streitet und dass man da auch mal richtig fies wird. Und ich glaube, dass Gott das gut hören und ertragen kann. Und das hat sich für mich entwickelt, dass ich gedacht habe, irgendwann, nee, dann will ich mit dir irgendwie gar nicht viel zu tun haben, dann hilft mir das alles eh nicht weiter. Und dann aber gemerkt habe, dass Gott eine Grundkonstante ist und das, was sich entwickelt hat, ist der Gedanke, Gott ist da. Egal wie weit ich Gott wegschiebe, ist Gott trotzdem die Grundkonstante, die mich durchs Leben begleitet und trägt. Und das ist eine Hoffnung, die mir total Mut macht.
Was bedeutet denn Gott für Sie?
Ach, alles. Ich glaube, ich habe neulich mal mir darüber Gedanken gemacht, was würde ich eigentlich machen ohne meinen Glauben? Und was würde das eigentlich bedeuten? Das kann ich mir so für meine Persönlichkeit gar nicht vorstellen, weil Gott für mich eine Form von Allgegenwart im Alltag ist, immer da begleitend, wie eine Form von Schutzengel und gleichzeitig GesprächspartnerInnen und eine Form von Konstante, die sich durchzieht, irgendwie auch eine Form von moralischer Instanz und gleichzeitig aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern immer auf einen Dialog bedacht. Und somit immer wie eine Person, die da ist, immer für ein Gespräch bereit, aber auch da ist, um einfach zu schweigen.
Sie haben noch einen Song mitgebracht, wie alle Gäste bei uns in Das Gespräch. Und zwar den Titel Kaputt von Wir sind Helden. Da geht es um einen Menschen und seine schwierige Beziehung zu seinen Eltern und ums Abgrenzen. Warum ist Ihnen denn dieser Song so wichtig?
Der hat mich lange beschäftigt und begleitet, vor allem in Bezug auf die Trennung meiner Eltern, weil das dann so ein Punkt war und auch im Blick so, wenn ich im Nachhinein überlegt habe, was haben meine Eltern irgendwie für Pakete in ihrer Kindheit und Jugend mitbekommen und wo stehe ich jetzt eigentlich in meinem Leben? Und da habe ich den Song sehr viel und sehr intensiv gehört und ich glaube, der ist, wenn ich das so anderen erzählt habe, für viele gut zum Anknüpfen, gerade im Blick so auf eigene Erfahrung mit den Eltern oder ich finde auch gerade im Blick auf Kriegstraumata der Eltern oder Großeltern, ist ja egal in welcher Generation man das dann sozusagen sieht, macht das ganz viel aus, diesen Song zu hören und zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin und wie schaffe ich es, mich auch von bestimmten Dingen zu lösen.
Dein Vater ist kaputt, aber du bist es nicht, zerbeult und verbogen und vielleicht nicht ganz dicht, aber irgendwo darunter bist du seltsam.
Kaputt von Wir sind Helden, der Musikwunsch von meinem Gast im Gespräch auf Radio 3, Theresa Brückner. Sie ist Pfarrerin im Berliner Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und die erste Digitalpfarrerin Deutschlands. Ja, vor 5 Jahren in der Corona-Pandemie, da mussten ja auch die Kirchen schließen und das war die Zeit, als die Gemeinden gezwungen waren, ihre Seelsorge ins Digitale zu verschieben. Es blieb ihnen ja gar nichts anderes übrig. Und damals hörte man dann oft den Satz, wir erreichen jetzt Leute, die wir vorher nicht erreicht haben. Und das war ja eigentlich so eine Aussage, Frau Brückner, die Sie schon immer getätigt haben, ohne so wirklich Gehör zu finden. Warum hat denn die Kirche erst eine Pandemie und einen Lockdown gebraucht, um den digitalen Weg zu beschreiten?
Also, so würde ich es nicht sagen. Ich finde, dafür hat Corona so viel Negatives auch mit hervorgebracht. Aber so im Blick auf die Akzeptanz von diesen ganzen digitalen Angeboten war das schon krass. Ich habe vor Corona immer noch wieder regelmäßig den Satz gehört, na, das Internet ist auch nur so eine Modeerscheinung. Das schafft sich auch schon wieder noch ab. Und das kam jetzt seitdem nicht mehr. Und ich glaube, dass da erst bestimmte Dinge bewusst wurden. Zum Beispiel, dass das Arbeit ist und Arbeit macht. Das war vorher vielen nicht bewusst. Und auch die Form der Kommunikation. Also gerade im Digitalen gibt es ja nochmal völlig andere Möglichkeiten, mit Menschen zu sprechen und zu kommunizieren, was andere Leute erreicht oder auch andere wiederum gar nicht. Aber das bedeutet einfach, es ist eine ganz andere Zielgruppe und ganz andere Menschen da, von denen man vorher gar nicht wusste, dass die vielleicht Interesse daran haben. Das hat schon starke Auswirkungen gemacht. Das heißt, es ist schon verständlicher, das jetzt sozusagen als Argument immer mal wieder mit dazu zu ziehen.
Und mit Ihrer Arbeit als Digitalpfarrerin, da erreichen Sie die Menschen über Ihre Posts auf Ihrem Instagram-Kanal Theresa liebt zum Beispiel oder in anderen Formen der sozialen Medien. Sie gestalten aber auch 2-mal im Monat digitale interaktive Gottesdienste. Und ich bin zwar kein Kirchenmitglied, aber weil ich mir das gar nicht so vorstellen konnte, wie das funktioniert, habe ich an so einem Gottesdienst mal teilgenommen. Brot und Liebe, so heißen diese Gottesdienste. Und ich fand eigentlich, der größte Unterschied zu einem klassischen Gottesdienst ist, dass da nicht ein Pfarrer so eine One-Man-Show macht, sondern zum einen gibt es da mehrere Menschen neben Ihnen, Frau Brückner, die den Gottesdienst leiten. Und auch die Gäste, die da sind, können sich viel mehr mit einbringen. Warum ist das so?
Ja, weil wir überlegt haben, was für einen Gottesdienst wollen wir gestalten, in dem wir uns wohlfühlen oder der uns noch fehlt in diesem kirchlichen Angebot. Und daraus ist Brot und Liebe entstanden. Das heißt, wir verstehen uns als Team. Und es gibt immer so 3 bis 4 Kurzgeschichten im Storytelling-Format, persönliche und eine biblische.
Storytelling? Mögen Sie es mal übersetzen, Sie bedeutet?
Das heißt, dass man wirklich, wir haben so Regeln, an denen wir uns halten. Das heißt, eine Kurzgeschichte, die Leute müssen mitgenommen werden. Also ich sage immer als Tipps, ist gut, wenn man zum Beispiel was beschreibt, wie hat es dort gerochen, wie sieht es aus, keine Nebenschauplätze aufmachen, sondern wirklich einen roten Faden durch diesen Text. Wie kann man das erzählen, was hat die Person vielleicht gefühlt, was ist genau passiert und nicht zu sehr darüber sprechen über etwas, sondern eher erzählen, wie es genau war und wie es in diesem Moment sich angefühlt hat. Und das macht ganz viel aus für dieses ganze System von diesem Gottesdienst. Und dann ist es irgendwie eine schöne Form, weil wir uns auch eben überlegt haben, dass es nicht darum geht, einen Gottesdienst den Leuten nur zu produzieren, sondern dass sie irgendwie Teil dessen sein können. Und deshalb nutzen wir da ganz viel die Chat-Funktion dann in diesem digitalen Gottesdienst und haben auch so ein Tool, das nennt sich Wortwolke, wo alle nach diesen Geschichten dann in 20 Zeichen reinschreiben können, welcher Satz oder welches Wort sie aus diesen gehörten Geschichten gerade noch so bewegt. Und das ist ganz schön, wie diese Worte dann wachsen, weil wir natürlich dadurch auch nochmal sehen, was kam denn bei den Leuten an. Ist ja auch immer spannend, wenn man einen Text fertig macht und davon ausgeht, oh, das ist die eine schlagkräftige Zeile, die wird sein. Und dann ist es aber bei den Hörenden was ganz anderes gewesen.
Bei dem digitalen interaktiven Gottesdienst, den ich mitgefeiert habe, da waren 80 Gäste da. Wie ist das sonst?
Ja, auch immer so plus minus. Es kommt immer auf den Feiertag an, wann im Jahr wir sind und auch wie gut das Wetter ist. Das ist natürlich auch abhängig davon. Da geht es dann aber nicht eher darum, dass so am klassischen Sonntagmorgen-Gottesdienst kommen die Leute immer eher nicht, wenn es regnet. Aber bei Brot und Liebe bleiben die Leute eher weg, wenn gutes Wetter ist.
Und wer kommt da zu so einem Gottesdienst?
Das ist ganz unterschiedlich und so komplett einschätzen können wir das auch nicht, weil das eine ganz, ganz bewegliche Gruppe ist. Da kommen immer wieder neue Leute dazu. Also wir haben so ein paar Leute, die kommen immer regelmäßig, aber wir haben viel mehr Leute, die schalten sich völlig punktuell ein, überraschend und ohne dass wir wissen, wie sind sie darauf gekommen. Wir haben uns mittlerweile im letzten halben Jahr stark darauf nochmal konzentriert, eine Form von machtsensiblere Sprache zu gestalten, weil wir immer mal wieder Personen dabei hatten, die Betroffene von sexualisierter Gewalt waren. Das heißt, für die es wichtig ist, dass bestimmte Dinge angepasst werden, die das beispielsweise auch in der Kirche erlebt haben und dementsprechend sagen, sie wollen eine Form von Gottesdienst, die anders ist und in der es um eine machtsensiblere Form und Sprache und Liturgie geht. Und das haben wir Stück für Stück angepasst. Das, finde ich, ist an diesem Format auch das Schöne. Wir haben ja beispielsweise ein Feedback-Tool, was ganz anonym ist. Das heißt, die Leute können uns auch Rückmeldung geben, ohne dass sie sich da an der Stelle outen müssen. Und da besprechen wir mal als Team, wie passen wir uns an, was wollen wir verändern, wie wollen wir uns da auch bewegen und wo ist es wichtig, dass wir uns da auch einfach bewegen. Ich finde das Format total schön, weil es so schnell veränderbar sein kann und gleichzeitig eine Konstante ist.
In dem Gottesdienst, ja, wurde das Vaterunser gebetet, aber in einer anderen Form als in einem klassischen Gottesdienst mit einem anderen Text. Warum?
Das ist auch ein Grund davon, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt gesagt haben, sie können dieses Gebet nicht mehr hören, weil das ein Teil ihrer Geschichte ist. Und daraufhin haben wir gesagt, wir finden eine andere Form von Gebet, was an der Stelle auch dieser Person die Möglichkeit gibt, an einem Gottesdienst teilnehmen zu können. Also das war eine bewusste Entscheidung. Und dann ein Umschreiben, das ist mir da mal an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen. Das bedeutet nicht, dass wir damit sagen, so soll es grundsätzlich passieren. Es geht nur darum, dass es vielfach verschiedene Formen von Gottesdiensten braucht, um eben Menschen, die bei bestimmten Dingen nicht mitfeiern können, eine Möglichkeit zu geben, das in einer anderen Art zu machen. Also Brot und Liebe hat ja einerseits gerade jetzt so einen Schwerpunkt auf eine Form von machtsensible Sprache und andererseits beispielsweise ist es ja auch ein Gottesdienst für Menschen, die noch nie das Haus verlassen konnten. Also das ist auch was, was ja durch Corona erstmal bewusst geworden ist für viele Menschen, wie viel eigentlich in ihrem Gemeindegebiet sind, die eigentlich nie das Haus verlassen können. Und für die eine Form von Gottesdienst zu haben, ist an dieser Stelle, finde ich, auch ganz wichtig.
In den Gottesdiensten, da feiern sie auch Abendmahl. Das heißt, jeder muss vorher sich was zu essen und zu trinken vorbereiten und das wird dann gesegnet und dann nimmt das jeder, der damit feiert, so zu sich. Sie haben ja vorher mal gesagt, dass eigentlich das Abendmahl das ist, wo Sie sich nicht vorstellen können, dass man das auch digital feiern kann. Und jetzt machen Sie es doch. Warum? Wie war da der Prozess dahin?
Ja, das kam durch die Pandemie. Also vor der Pandemie habe ich immer gesagt, wenn ich so auf diese Stelle angesprochen wurde und mein digitales Pfarramt, dass es bestimmte Dinge gibt, wo ich denke, dass es da Grenzen gibt. Und da habe ich immer gesagt, das Abendmahl beispielsweise, weil es gab zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht viele, die digitales Abendmahl gefeiert haben. Und dann kam eben die Pandemie und wir haben als Brot- und Liebe-Team ziemlich schnell gesagt, wir wollen in diesem Gottesdienst aber auch einen Schwerpunkt haben auf das Thema Abendmahl. Deshalb heißt dieses Gottesdienstformat auch Brot und Liebe. Und das haben wir dann einfach angefangen, weil es keine anderen Möglichkeiten gab und ja auch absehbar war, dass es nicht so schnell passiert. Und feiern das seitdem so, weil wir merken, was für ein wichtiger Punkt unseres Glaubens dann doch auch das Abendmahl ist und für viele Teilnehmende dann auch. Das war für uns nochmal ganz spannend zu sehen, auch was sagen die Rückmeldungen, ist es für die Leute wichtig, dass wir Abendmahl feiern oder nicht.
Wenn Sie als Digitalpfarrerin nun Menschen erreichen, die sonst nicht in die Kirche gehen oder die sich von den klassischen Gottesdiensten nicht angesprochen fühlen, Können Sie denn so die Menschen auch langfristig wieder an die Kirche binden? Was denken Sie?
Also dazu habe ich keine Statistiken, aber ich weiß, dass es was macht bei den Leuten. Oder manchmal schreiben mir punktuell Leute und sagen, ah, spannend, ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt zur Kirche oder zu meinem Glauben. Ich habe das jetzt hier entdeckt und irgendwie hat das was in mir bewegt. Und ich habe mich jetzt mal umgesehen an meinem Ort. Wo gibt es hier eigentlich eine Gemeinde und wo kann ich mich vielleicht irgendwie anknüpfen? Das passiert immer mal punktuell, aber grundsätzlich weiß ich natürlich nicht, was meine Arbeit macht. Aber das wissen die Leute ja an ihrem Ort vor Ort auch nicht. Ich hoffe, dass es das natürlich macht, weil ich glaube, dass gute Arbeit, gerade im kirchlichen Raum und gute, auch menschenzentrierte Arbeit, einfach den Menschen nochmal zeigt, wie wichtig Glaube im Leben sein kann. Ich glaube, dass es dann schon was macht, auch im Blick darauf, dass wir natürlich veränderte Formen von Gottesdienst und Kirche brauchen und dass sich da ja gerade viel bewegt und viel verändert. Aber gerade in diesem Zusammenhang braucht es eben sichtbare Formen von Kirche und eben auch unterschiedliche Formen.
Kann man so den Mitgliederschwund in der evangelischen Kirche aufhalten?
Naja, dann würden es ja alle machen. Ich glaube, das ist schon, wenn dann ein Teil ist dessen, dass sich Kirche verändert. Und ich glaube auch, dass es eine Form von veränderter Mitgliedschaft braucht. Also was bedeutet das eigentlich, wenn Leute an dieser Stelle immer wieder in die Kirche sozusagen hineingetauft wurden und dann aber gar keinen Zugang gefunden haben, wie wichtig ist, und das zeigen ja auch irgendwie Studien, an der Stelle auch eine gute Arbeit mit Jugendlichen und für Jugendliche gerade. Und inwieweit ist es da wichtig, einfach auch gutes Mitgliedermanagement zu machen? Ich finde, ein Schlüsselpunkt ist da immer Kommunikation. Und wenn man da bestimmte Strategien oder bestimmte Kommunikationsmuster auch gerade aus dem Digitalen mal auf so eine klassische Gemeinde umlegen würde und auf so eine Zielgruppe, ich glaube, dann könnte sich schon einiges bewegen. Es braucht immer ein Miteinander.
Was würde denn der Gesellschaft fehlen ohne eine Kirche? Oder anders gefragt, was würde fehlen, wenn die Kirche nicht mehr da ist?
Ich glaube, es würde einerseits eine Form von vielen Beratungsstellen fehlen und damit irgendwie eine Form von Kit in der Gesellschaft, wo es irgendwie darum geht, Menschen und Gruppen auch zusammenzuhalten. Und was ich glaube, was auch wirklich sichtbar fehlen würde, wären die engagierten Ehrenamtlichen. Also ich erlebe so viele Menschen, die gerade für die Kirche und in der Kirche so engagiert arbeiten, und zwar aufgrund ihres Glaubens, und die da Projekte auf die Beine stellen, wie beispielsweise die Tafel in Berlin, also um da einfach Menschen mit Lebensmitteln und Nahrung zu versorgen, die das Geld dafür gar nicht haben.
Leib und Seele meinen
genau,
Sie das Projekt?
Genau, das Projekt Leib und Seele, was mit den Tafeln da zusammenarbeitet, dass das eine ganz starke Form ist. Es findet ja dann immer in Kirchen statt, wo es wirklich darum geht, Menschen zu unterstützen oder auch im Bereich der Arbeit mit Jugendlichen. Also da einfach auch Personen von der Straße zu holen, das, was die Berliner Stadtmission macht, auch grundsätzlich mit der Kältehilfe. Also ich finde, da sind schon einfach wirklich viele Punkte, wo Menschen sich einfach auch wirklich mit Glaubensüberzeugung hinsetzen und sagen, ich möchte diese Welt und diese Gesellschaft verbessern. Und das, finde ich, macht sehr viel aus. Ich glaube, das wäre sehr sichtbar. Ich erlebe das auch im Bereich der Arbeit mit Kindern, also gerade bei evangelischen Kitas. Das ist ja auch nochmal dann immer eine starke Art und Weise, ist da einfach zu sagen, wir wollen Familien und Kinder unterstützen und sie einfach ins Leben mitbegleiten.
Sie haben noch einen Song mitgebracht, Frau Brückner, und zwar Solange du da bist von Glashaus. Was bedeutet Ihnen dieser Song?
Der Song ist für mich wie ein Gebet oder wie ein moderner Psalm. Der begleitet mich schon seitdem der rausgekommen ist und ich habe den damals gehört und dann hat der sich irgendwie so wirklich eingebrannt in mein Gedächtnis und ich mag das total, wie da Stimme und Beat zusammenkommen und wie das so passt und ich höre den so vor wichtigen Terminen oder vor wichtigen Dingen, die mir Angst machen, immer wieder. Und der ist für mich wie eine Form von Gebet.
Dann sage ich an dieser Stelle, Frau Brückner, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, es hat großen Spaß gemacht.
Theresa Brückner ist Deutschlands erste Digitalpfarrerin. Sie ist vom Berliner Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg. Mehr über sie und ihre Arbeit finden Sie auf Instagram unter Theresa liebt. Ihr aktuelles Buch heißt Loslassen, Durchatmen, Ausprobieren. Die Zukunft der Kirche beginnt nicht nur im Kopf. Es ist bei Herder erschienen und kostet 16 Euro. Mein Name ist Vera Kröning-Menzel. Ich sage danke fürs Zuhören und weise Sie noch hin auf unseren Podcast, Das Gespräch in der ARD Audiothek, fast überall, wo es Podcasts gibt und in der Radio 3 App. Ihnen noch einen schönen Abend mit Radio 3 und mit Glashaus und Solange du da bist.
Solange du da bist, seit du da bist, wenn du da bist.
Mutter.